Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Johannes Ries, Gründer und Investmentberater und Analyst bei Apus Capital.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Sie sind ja ein sehr, sehr, sehr erfahrener Fuchs, was die IT- und Chipbranche angeht. Unsere Themen heute, unter anderem Intel, wird irgendwie von allen Seiten angegriffen, aber starten wir mit dem Crash am letzten Montag, der keiner war, und die Folgen für die Tech-Werte an den Börsen. Die Rallye-Gewinne wurden abgestraft. Für die einen Freude beim Nachkaufen, für die anderen ein bisschen Entsetzen. Herr Ries, was war das jetzt eigentlich vor einer Woche? Ein Börsengewitter oder so eine Art nachhaltiger Wetterumschwung?
Das ist eine gute Frage. Wir kennen ja eigentlich den Sommer, da scheint die Sonne und an der Börse regnet es. Es gibt viele Gründe, warum das so ist. Vielleicht auch, weil viele Investoren, wenn sie ein gutes erstes Halbjahr gehabt haben, bevor sie in Urlaub fahren, noch Gewinne glattstellen wollen. Aber diesmal hat es andere Ursachen gehabt. Ne? Es kam natürlich irgendwie mit den Zahlen aus USA für die Arbeitslosigkeit, die überraschend stark angestiegen sind und deswegen doch die Furcht gestiegen ist, dass die US-Notenbank zu spät gegengesteuert hätte oder gegensteuern wird. Sie hat ja noch keine Zinsen gesenkt. Sie hat es angekündigt für im September. Die Angst war jetzt, dass man einfach zu spät ist und die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Was aber eigentlich in vielen Kommentaren gar nicht so beachtet wurde, es gab noch einen zweiten Grund und der ist eigentlich ein bisschen mehr technischer Natur. Und zwar in Japan hat die Bank of Japan erstmals wegen auch leicht anziehender Inflation dort und einer Schwäche des Yen die Zinsen angehoben auf ein Niveau, wie es zuletzt 2009 erreicht wurde. Und Japan war ja lange ein Land der Glückseligen, für sich billig zu refinanzieren. Man konnte quasi ohne Zinsbelastung Kredite aufnehmen und konnte mit dem Geld dann woanders investieren. Das haben auch viele US-Anleger gemacht, haben das Geld in Japan quasi zinslos gehoben und haben das dann in den USA auch teilweise in den Aktienmarkt, hauptsächlich in die großen bekannten Tech-Werte investiert. Und durch diese relativ starke Zinsanhebung wurden jetzt quasi auch automatisch Glattstellungen ausgelöst. Und das führte dazu, dass einmal der japanische Aktienmarkt doch stark unter Druck kam, weil dort wurde auch mit dem Geld teilweise investiert und natürlich auch die Weltbörsen, hauptsächlich auch die USA und dort die großen Tech-Werte unter Druck geraten sind. Das war so ein technischer Aspekt, der das Ganze verschärft hat. Aber Auslöser war die Arbeitslosenzahl in USA, die doch relativ stark angestiegen ist in kurzer Zeit und Befürchtungen ausgelöst hat. Da gibt es ja auch diese berühmte, ich habe das auch erst jetzt gelernt, Sahm-Regel, das ist von einer Claudia Sahm, einer Ökonomin, die vor 5 Jahren da sehr erfolgreich diese neue Regel ja publik gemacht hat und die besagt, wenn im Durchschnitt der letzten 3 Monate die Arbeitslosigkeit über 50 Basispunkte ansteigt über den Tiefpunkt in der letzten Konjunkturphase, dann ist das der Anfang einer neuen Rezession. Das konnte man jetzt aus diesen Zahlen rauslesen und da diese mir nicht so bekannte, aber wo in den USA inzwischen unter Ökonomen recht populäre Regel angesprungen ist, war das auch sicher für das eine oder andere Verkaufsprogramm, aber auch den einen oder anderen Investor ein Grund, vorsichtiger zu werden und Positionen zu reduzieren. Aber da muss man auch genauer hingucken. Und zwar die Arbeitslosenzahl ist vielleicht auch deswegen angestiegen, weil im Großraum Houston doch ein relativ hescher Hurricane im Juli gewütet hat und dort doch schwere Schäden hinterlassen hat. Wir wissen ja, in den USA geht das relativ schnell, dass man Mitarbeiter freisetzt und auch wieder einstellt. Die neuesten Zahlen, die man sieht, deuten auch ein bisschen auf diesen Effekt hin. Das könnte sein, dass nach letzten Umfragen, es gibt also immer eine Arbeitslosenquote, die statistisch erfasst wird und eine, die aus Umfragen ist, die ist wesentlich günstiger ausgefallen. Da können also diese kurzen Effekte vielleicht schon wieder rausgerechnet sein. Und es ist natürlich Sommerzeit. In den USA hat man sehr oft, dass aufgrund dieser ja relativ kurzen Verbleibedauer viele Mitarbeiter in ihren Jobs, dass man quasi den Arbeitgeber wechselt und nochmal in Urlaub geht und deswegen kurzfristig arbeitslos ist. Da kamen also ein paar Dinge zusammen.
So kann sich quasi eine Statistik genau ändern. Es gibt viele spannende Statistiken. Es gab ja auch mal eine Statistik, da wurde Männern und Frauen Geld gegeben, die sollten einkaufen im Supermarkt, also im Kleiderladen. Und die Männer waren im Schnitt nach 53 Minuten wieder zurück und haben 96 Euro ausgegeben oder so ähnlich, haben eine Hose und eine Jacke gehabt und fertig war's. Und die Frauen waren 4 Stunden unterwegs und haben dann 540 Euro ausgegeben. So, die Statistik wurde von Frauen in Auftrag gegeben und die Antwort hatten ihnen nicht gefallen. Was haben sie daraus gemacht? Männer geben pro Minute mehr Geld aus als Frauen.
Ja, und wir wissen ja auch, jeder kann die Statistik so berechnen, dass das Ergebnis rauskommt, das er erwartet. Nein, aber in dem Fall war es wirklich Sondereffekte. Und um Ihre Frage zu beantworten, wir glauben eher, wir sind ziemlich überzeugt, es war ein Gewitter, ein Sommergewitter, was die Luft gereinigt hat und auch die Möglichkeiten für einen neuen Einstieg geboten hat. Wir haben das ein bisschen befürchtet, hat sich ein bisschen angedeutet im Juli. Wir hatten auch unsere Kassenquote entsprechend nach oben gefahren und auch 15% unserer Fonds über Futures abgesichert, was wir an dem Tag, wo das so stark runterging, auch wieder aufgelöst haben. Weil wir glauben, es ist wirklich ein Sommergewitter. Wir glauben auch, dass die wirtschaftliche Situation besser ist, als man denkt. Es ist sicher, eine Abschwächung hat stattgefunden, auch in den USA. Aber wir sehen nicht, dass die Dinge zusammenbrechen. Auch diese weitere Indikator ist dieser ISM-Indikator, der so ein bisschen die Einkaufsmanager, wie die reagieren, der hat sich in den USA auch etwas abgeschwächt. Aber das sind alles keine Riesenausschläge, die jetzt auf eine dramatische Verschlechterung deuten. Und ein Effekt, den sollte man unbedingt im Auge behalten. Wir haben ja einen riesen Lageraufbau gehabt infolge der Lieferkrise durch Corona. Viele Firmen haben doch sich, um ihre Lieferfähigkeit sicherzustellen, viel mehr auf Lager gelegt, als sie eigentlich gebraucht haben. Im Halbleiterbereich war das besonders ausgeprägt. Viele Unternehmen haben erwartet, dass diese Überläge bis zum zweiten Halbjahr abgebaut sind. Das ist doch ein bisschen zu optimistisch gewesen. Wir sehen in vielen Industrieunternehmen, dass noch das Lagerproblem immer noch eine Bremse ist. Mit anderen Worten, die echte Nachfrage ist eigentlich größer als das, was bei den Unternehmen im Moment ankommt, weil ihre Kunden noch Lager abbauen. Aber der Effekt sollte nach allem, was man hört, spätestens mit dem ersten Quartal 25 herausgehen. Und dann auch, das ist auch ein statistischer Effekt oder ein technischer Effekt, dann automatisch das Wachstum wieder stärker aussehen lassen.
Also haben wir dann keine KI-Blase? Theoretisch wäre für Gewinnmitnahmen im IT-Sektor gut Luft nach oben. Also
es ist natürlich die nächste Frage, die viele sich gestellt haben. Ist das, was jetzt passiert, der Anfang vom Platzen der IT-Blase? Oder besser der KI-Blase in dem Fall. Wir haben das ja alle schon mal erlebt, ne? Damals mit dem Internetboom um das Jahr 2000 und ähnliche Dinge. Sicher ist in dem einen oder anderen Bereich, was KI belangt, sehr viel Euphorie dabei und es wird auch nicht alles funktionieren. Also die ganzen Geschäftsmodelle, die jetzt versuchen, das beste generative AI-Modell mit möglichst großen Datenmengen zu erzeugen, die werden nicht alle erfolgreich sein, ne? Und die Frage ist auch, ob die Preise, die man da in den Raum stellt, Apple hat ja gerade aufgerufen, man wollte irgendwie 20 Euro pro Nutzer pro Monat, ob die wirklich nachher am Markt durchzusetzen sind, weil es wird immer Preisbrecher geben. Also da wird sicher die eine oder andere Ernüchterung geben. Aber zum einen, es ist immer noch ein Wettlauf und keiner will der Verlierer sein, weil es ist die größte technologische Veränderung seit 20 Jahren. Und alles, was wir hören von den großen Technologiekonzernen, werden die Investitionen im Moment noch immer kräftig hochgefahren, um bei den Modellen vorne zu liegen. Aber es gibt Bereiche, die noch gar nicht so im Fokus stehen, die mit KI zu tun haben, die eher bedeutender werden könnten und den zweiten Wachstumsschub auslösen können.
Was sind das für Bereiche?
Zum einen sehr viele spezielle Modelle. Also die Modelle, über die wir jetzt reden, ne, das sind ja ChatGPT zum Beispiel, ne, das sind Modelle, wo das ganze Internet quasi als Basis genommen wird, ne, um jede mögliche Frage zu beantworten und Texte darauf zu kreieren und. Für viele Anwendungen, insbesondere im Unternehmensbereich, da brauchen sie diese Daten nicht und wollen diese Daten auch aus rechtlichen Gründen gar nicht alle einbeziehen. Da wollen sie eigentlich nur gesicherte Daten aus der eigenen Produktion und von ihren Partnern zum Beispiel haben, wenn sie ihren Einkauf optimal steuern wollen oder ihre Rechnungsstellen optimieren wollen. Das wird ganz, ganz viele spezielle generative AI-Lösungen geben für ganz spezielle Anwendungen, wo es nur ganz begrenzte Datensätze gibt, die aber genau geprüft sind und genau für diesen Zweck optimiert werden. Es wird höchstwahrscheinlich sogar ein neues Berufsbild geben, die Mitarbeiter, die genau das verantworten und auch gucken, ob es da irgendwelche rechtlichen Compliance-Dinge gibt, die man dort beachten muss. Der zweite Bereich, das ist der berühmte AI in the Edge, also dass man nicht im Prinzip alles aus dem Internet zieht, über die Cloud, sondern dass man auch direkte künstliche Intelligenzlösungen in den Geräten drin hat. Und die ersten Smartphones von Samsung gibt's ja und alle großen werden nachfolgen. Also Apple wird auch relativ bald mit einer KI-Lösung kommen, die in der Edge ist, wo gewisse KI-Anwendungen in dem Gerät drin sind.
Im Chip
oder in der Software.
Ja.
Und da können Sie zum Beispiel vorstellen, wenn Sie Fotos machen, dass KI Ihre Fotos entsprechend verschönert. Das könnte gerade bei jungen Leuten mit Blick auf die sozialen Medien eine sehr interessante Anwendung werden. Und Sie können auch zum Beispiel Ihren Text, den Sie auf dem PC schreiben, der könnte automatisch dann optimiert werden, sagen, ja, ich habe jetzt mal eine Bewerbung geschrieben für den und den Zweck, versucht die doch für mich ein bisschen besser zu machen oder so. So die, und das ist ein großer Trend, dass also in den typischen Endgeräten, die wir alle haben, KI einzieht und das nicht unbedingt alles von den großen Modellen aus der Cloud oder irgendwo hergehört
wird. Ja, und damit man Leute, eigentlich Traffic spart, Rechenzentren
genau,
sparen kann und all das.
Genau, alles. Schnelle Reaktion.
Schöne Idee. Das sind wir ja eigentlich beim Thema Chip und Halbleiter. Also Intel Inside galt ja in der Computerwelt lange als quasi Marke, Qualitätsversprechen. Aber mit dem Zug der KI, mit dem Einzug, hat sich der einst weltweit größte Chiphersteller, ja, irgendwie hat er den Zug verpasst, oder? Ich meine, vor 7 Jahren hatte Intel sogar die Chance, bei OpenAI einsteigen zu können. Intel, was ist denn jetzt da mit Intel eigentlich passiert und was ist da los?
Herr Heinrich, es ist ja oft so, um gerade diese Bemerkung nochmal aufzugreifen, dass oft große Firmen so ein bisschen aus der eigenen Machtgefühl der Überlegenheit die Chance verpassen, in der Beteiligung aufzunehmen oder ein Unternehmen zu übernehmen, was nachher ja einen Riesenerfolg hat und sich selber sogar überholt. Auch SAP hätte vor Jahren Salesforce.com kaufen können. Und da gibt es eine ganze Menge ähnlicher Geschichten. Nee, Intel war vor Jahren absolut beherrschender Halbleiterhersteller, weil halt der absolut führende Hersteller für PC- und Serverprozessoren. Leider hat man doch viele Entwicklungen etwas verschlafen und ist deswegen rein technologisch stark nach hinten gefallen. Das ist nicht nur seit dem Thema AI, oder wo Nvidia jetzt plötzlich der ganz große Gewinner ist, sondern schon früher passiert. Man hat das Thema Stromsparen, was immer wichtiger wird. In unserer ganzen Welt brauchen wir gar nicht, tiefer drauf einzugehen. Das hat man ein bisschen nebenan gesehen nach dem Motto, so ein PC, der hängt ja immer am Netz und da ist es egal. Beim Smartphone hat ja die berühmten Prozessoren auf ARM-Technologie ja die überragende Mehrheit basiert der Smartphone-Prozessoren da drauf. Im PC oder im Serverbereich hat man es nie als so bedeutend gesehen. Aber da das Thema Stromersparnis immer mehr in den Vordergrund drückt, die Serverfarmen hauptsächlich einen riesen Verbrauch an Strom haben und die Rechenzentren inzwischen schon so viel verbrauchen wie relativ große Länder und mit stark ansteigender Tendenz auch wegen dem Thema KI, drückt das plötzlich in den Mittelpunkt und viele fangen jetzt an, auch im PC-Bereich und im Serverbereich auf ARM-basierte Prozessoren einzusetzen. Das beste Thema ist zum Beispiel die Firma Apple, die jetzt von Intel auf einen ARM-basierten Prozessor wechselt. Und dann kommt
was heißt ARM-produzierten Prozessor? Was ist das?
Für die Nicht-Spezialisten, es gibt eine Firma ARM aus UK, die vor vielen Jahren schon ein Design entwickelt hat, wie man Prozessoren stromsparend erstellen kann. Die stellen die nicht selber her, die geben quasi das Know-how als Lizenz an ihre Kunden. Das sind dann auch Halbleiterhersteller, die auf Basis dieser Lizenzen und dieser Bauanleitung quasi dann stromgünstige Prozessoren produzieren.
Wer formt da jetzt eigentlich die Zukunft? Okay, wir wissen ja, US-Chip-Hersteller Nvidia erhebt ebenfalls Anspruch, Nummer 1 zu werden. Ja. Aber bei dieser entscheidenden Frage ist ja ein wichtiges Wort von allen mitzureden. Die Chip von Nvidia bilden das Rückgrat zahlreicher Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Können Sie uns mal helfen, da ein bisschen Überblick zu verschaffen für die Chip-Hersteller? Wer macht was? Wer spielt welche Rolle?
Erst nochmal kurz, um abzuschließen. Also das Intel-Warning war jetzt nicht ein Zeichen, dass die ganze Halbleiterindustrie, auch als Zeichen, dass künstliche Intelligenz, der Boom vorbei ist, in die falsche Richtung geht. Das ist ein Intel-spezifisches Problem. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, man ist auch bei dem KI-basierenden Chips relativ weit hinten dran. Da ist natürlich Nvidia, weil man braucht ganz viele parallele Rechenkerne und das ist halt auf Grafikchips, wo Nvidia mit Abstand der technologische und Marktführer ist. Da hat man da die besten technologischen Voraussetzungen und die besten Ergebnisse im KI-Bereich. Da ist Intel quasi auch weit, weit, weit hinten dran. Und da sind andere neben Nvidia auch relativ stark, also auch eine Firma AMD, die ja früher viel kleiner war, wo es immer geheißen hat, Intel lässt die nur am Leben, weil sie sonst mit der Monopolkommission Antitrust ein Problem bekommen. Die sind inzwischen deswegen auch doppelt so wertvoll an der Börse wie eine Intel. Das war vor 10, 15 Jahren unvorstellbar, weil die halt schon viel früher auf parallele Prozessoren gesetzt haben und viel früher jetzt auch das Thema KI eingestiegen sind. Und auch die großen Hyperscaler, also die Googles dieser Welt, die Amazons dieser Welt, die Apples, die Metas, forschen auch alle an eigenen KI-Chips, weil man natürlich die Abhängigkeit von Nvidia verringern will. Es ist ein großes Rennen eingetreten, aber Nvidia hat immer noch klar die Nase vorne, weil Nvidia auch nicht nur die besten Chips hat, sondern die beste Software. Man hat also eine eigene Software geschaffen, die optimiert quasi den Einsatz der Hardware für die Anwendung im Bereich künstlicher Intelligenz. Und das wird nicht so einfach zu knacken sein.
Aber was wie gesagt, ist mit den anderen großen Namen, also Qualcomm zum Beispiel, Infineon, wo spielen die?
Also Qualcomm ist auch dabei im Industriebereich mit KI-Chips, gerade das Thema AI in the Edge, was wir angesprochen haben. Da geht es ja auch darum, dass man zum Beispiel IoT-Anwendungen, ich sammle Daten irgendwo in der Fertigung, die will ich ja auch nicht immer dann abgleichen mit Dingen aus dem Internet. Da gibt es also dann auch künstliche Intelligenz in the Edge. Und da gibt es kleine Server und die haben Prozessoren, die kommen dann auch von Qualcomm teilweise, auch basierend teilweise auf ARM-Technologie. Ne? Und die Infineons dieser Welt, die sind nicht im Prozessorbereich, aber die bringen die Strom, die Chips, die quasi Stromversorgung sichern. Und da erwartet Infineon ein sehr, sehr gutes Geschäft, weil man in dem Bereich sehr stark ist. Und dann auch die Versorgung, einfach über die Stromversorgung, Optimierung der Stromversorgung auch den Verbrauch erheblich verringern kann, der Rechenzentren. Und da erwartet Infineon in wenigen Jahren von knapp 100, 150 Millionen auf 1 Milliarde Umsatz zu gehen. Also es zeigt auch, die nicht direkt die Prozessoren herstellen, die Halbleiter profitieren auch davon. Ne? Der ganze Markt der Halbleiter profitiert davon, dass durch künstliche Intelligenz die Digitalisierungsthema enorm an Geschwindigkeit gewonnen hat. Ich sage es ja immer, die künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge sind quasi Geschwister, weil um die ganzen Daten, die Echtzeitdaten, die man braucht, um KI auch zum Beispiel in der Produktion, aber auch für viele Dinge im privaten Bereich einzusetzen, die müssen ja irgendwo erhoben werden und da muss man entsprechend das Thema künstliche Intelligenz auch hochfahren, alles intelligent machen. Und dann kommen die ganzen anderen Dinge, man braucht Sicherheitschips, man braucht Stromversorgungschips und auch das Thema virtuelle Realität oder so wird durch künstliche Intelligenz sicher auch einen großen Schub kriegen. Und so könnte man das immer weiter sprechen. Also das Thema Digitalisierung wird die Nachfrage nach den Halbleitern stark antreiben und deswegen ist das ein sehr interessanter Markt, in den wir auch stark investiert haben.
Ja, jetzt würde ich gerne die Kurve noch zum Investieren genau bringen. In welche Werte haben Sie investiert? Und Intel, ist jetzt Intel irgendwie weg vom Fenster, auch an der Börse? Hat Intel so eine Art Schicksal wie Cisco vor 24 Jahren?
Ich würde nicht sagen, dass man weg vom Fenster ist, aber der Weg ist lang und beschwerlich. Weil Intel muss natürlich sich neu erfinden. Und man ist gerade dabei, der neue CEO hat eine neue Strategie ausgegeben, dass Intel so eine zweite Taiwan Semiconductor, eine zweite TSMC, weil es ist ja bekannt, TSMC ist mit Abstand der größte Auftragsfertiger im Halbleiterbereich. Über 50% aller Chips, die in Auftrag gegeben werden von anderen Firmen an Dritte, um sie herstellen zu lassen, die werden kommen von TSMC. Und da ist natürlich die Angst relativ groß mit den geopolitischen Spannungen, mit den Ansprüchen Chinas auf Taiwan, dass man da ein sehr großes Problem der westlichen Welt kriegen kann. Und aus dem Grunde tut auch die US-Regierung Intel ganz stark fördern und antreiben, den Bereich, das nennt man Foundry, die Drittfertigung, stark auszubauen. Und da sieht auch Intel seine große Chance, so eine große Alternative für TSMC zu werden. Man ist noch technologisch leicht hinter TSMC, aber man ist dabei aufzuholen, investiert auch ganz viel in dem Bereich. Und da könnte die Zukunft von Intel liegen. Vielleicht zu früh zum Investieren, weil wie gesagt, der Weg wird steinig sein und solche Fabriken zu bauen und die Lücke zu TSMC zu schließen, das braucht Zeit. Aber man hat eine Zukunftsperspektive und es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, Intel ist in 5 Jahren pleite. Wir glauben, das kann nicht passieren, weil die US-Regierung aus bekannten Gründen das nicht zulassen wird. Ne? Also, aber es gibt andere interessante Dinge, in die wir investiert sind. Wir investieren ja primär in Europa und da gibt es im Halbleiterbereich starke Unternehmen. Ich habe ja gerade Infineon erwähnt. Aber besonders stark ist der Halbleiter-Ausrüsterbereich. Da ist Europa relativ gut positioniert. Ich nenne nur den Namen ASML. Und man braucht natürlich für KI-Chips auch absolute High-End Fertigungsverfahren, um die Chips noch schneller und effizienter zu machen. Da ist die Firma ASML ja quasi Monopolist, was die Lithografie anbelangt, die feinen Strukturen auf die Wafer zu schreiben. Die nächsten Maschinen von ASML, die werden, weil die immer anspruchsvoller werden, doppelt so teuer, die werden da eine Maschine 350 Millionen kosten. Und für so ein neues Werk brauchen sie einige. Und weil nächstes Jahr der Schritt von 3 Nanometer auf 2 Nanometer, also das sind zigtausendstel Menschenhaar, geht, wird da ein großer Nachfrageboom kommen, getragen natürlich auch durch KI. Und da gibt es auch viele andere Unternehmen, die ähnliche Spezialtechnologien haben. Eine Firma, die so ähnlich heißt, auch aus Holland kommt, ASM International, ist da auch ganz stark aufgestellt. Und viel wichtiger, auch ganz wichtig noch das Thema Packaging, weil halt das immer teurer wird. Die ASML-Maschinen, die ich erwähnt habe, die Chips kleiner und noch feiner, die Strukturen zu machen, auch an technische physikalische Grenzen kommt. Man sagt, unter 1 Nanometer wird das sehr, sehr schwierig, noch weiter zu schrumpfen. Wird das Packaging, wie tue ich die Chips zusammenpacken, um die möglichst effizient zusammenarbeiten zu lassen, immer wichtiger. Man tut also Chips quasi auf einen Chip zusammenpacken. Man tut die Chips als sogenannte Chiplets schon so konstruieren, dass sie nicht auf eine Leiterplatte kommen, sondern in einem Package als System zusammengepackt werden. Und das ist eine ganz große Zukunft. Es gibt Stimmen oder Forschungsinstituten, die sagen, diese Chiplets sind im Moment 1% des Umsatzes von TSMC. In 2030 werden das 25 oder 30 sein. Das zeigt den Trend. Und da sind die Europäer auch sehr gut aufgestellt. Wir haben Firmen wie Besi in Holland und Süß Microtech in Deutschland. Auch in Österreich eine nicht gelistete Gesellschaft, wo die aber auch gerne investieren würden, die aber leider privat ist, EVG, die da ganz führend sind in diesen Technologien. Und das Ganze steht erst am Anfang. Deswegen sind wir bei beiden Titeln auch prominent investiert.
Herr Ries, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Wissen. Jetzt haben wir wieder viel gelernt. Ich bedanke mich recht herzlich.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Freue mich schon auf das nächste.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.
Das war der Hansa Invest Podcast.